Ja, heute beginnen wir mit dem zweiten Korintherbrief. Eigentlich war das so gedacht, dass es eigentlich letzten Sonntag schon die Einführung gewesen wäre, 2. Korinther 1, Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Nun war letzten Sonntag ja ein anderes Thema dran, der Enrico hat uns in eine andere Gegend geführt, letzten Sonntag. Und da habe ich gedacht, wenn man jetzt heute gleich anfängt mit dem nächsten Teil vom Kapitel 1 und dann bis ins zweite Kapitel rein, dann weiß man relativ wenig über das, wie der Brief zustande gekommen ist und warum Paulus dann nochmal einen zweiten geschrieben hat. Und somit möchte ich einfach jetzt mal eine Einführung geben in diesen zweiten Korintherbrief. Ein paar Dinge vorab. Also der zweite Korintherbrief ist ein sehr persönlicher Brief. Also eigentlich ist es der persönlichste Brief von Paulus, den wir in der Bibel finden. Und dann zugleich ist er das theologisch wichtigste Zeugnis eigentlich vom Verständnis des Apostelamts. Also dass man weiß, wieso Apostel, warum Apostel. Und dass der Apostel eben nicht nur in Anführungsstriche Verkündigung verbreitet, sondern eben, dass er auch als Leidensdienst, also dass er auch sehr viel eben im Leiden als Apostel dass er als Apostel bezeichnet wird, so rum. Jetzt müssen wir sehen, an wen ist das gerichtet. Also Korinth, das war neben Ephesus eigentlich der wichtigste Stützpunkt. Während Ephesus natürlich in der heutigen Türkei ist, ist Korinth dann ja in Griechenland. Und Paulus war zweimal insgesamt dort. Das erste Mal war eigentlich wegen der Gründung der Gemeinde und hat dort eigentlich, ja, Gott hat seine Arbeit gesegnet und er ist dann weggegangen, also weitergezogen und kam dann nochmal her zu den Korinthern. Und da hat es einen riesengroßen Eklat gegeben. Also ich glaube, wir müssen immer dran denken, auch die ersten Christen, da war nicht immer alles wunderbar, sondern da gab es auch mal ganz schön Krach und Stunk. Und Paulus ist also ganz überstürzt abgereist, weil es waren Angriffe gegen seine Person. Er sei kein richtiger Apostel und er sei ein, ich will mal das Quint vorlesen, was der eine hier geschrieben hat. Sie warfen ihm vor, er sei geistlich unterbelichtet und könnte sie nicht durch Wundertaten und vollmächtige Reden als wahrer Apostel auszeichnen. Und da gab es eben andere, die auch, sagen wir mal, das Wort Gottes verkündigt haben, aber die legten einen ganz anderen Schwerpunkt. Die legten sie offenbar einseitig auf den Akzent der Herrlichkeit, ohne eigentlich das Leiden Jesu, vor allen Dingen eben seinen Tod und alles mit zu berücksichtigen. Es ging also mehr oder weniger nur um den jetzt herrschenden Jesus. Und dementsprechend stellten sie auch bei ihrem öffentlichen Auftreten die Herrlichkeit wirksam zur Schau und waren natürlich auch dann gleichzeitig Prediger, die auf Kosten der Gemeinde lebten, also ganz im Gegensatz zum Paulus, der ja sich sein Brot auch selbst verdient hat als Zeltmacher, das wissen wir ja. Und während Paulus eben doch eine ganz andere Einstellung hatte, er sagt, in der Schwachheit ist die Macht des Evangeliums, wird in der Schwachheit sichtbar. Und das war eigentlich mit der, dieser Twist, der da zwischen den, ja, zwischen den, bei den, die, bei, zwischen den verschiedenen Predigern herrschte. Und da haben ihm die Korinther unheimlich viel Vorwürfe gemacht, wie gesagt, und haben sein ganzes Apostelamt in Frage gestellt. Und das hat ihn natürlich unwahrscheinlich, ja, bedrückt und er ist also ganz überstürzt abgereist. Und statt eines dritten Besuches, den er eigentlich vorhatte, schreibt er einen sogenannten Tränenbrief. Also wir wissen vom Inhalt des Tränenbriefs wissen wir nicht, aber im 2. Korinther später kommt, wird es nochmal erwähnt, dass er diesen Brief geschrieben hat, das heißt, und auch am Anfang schon. Ich habe mir so darüber Gedanken gemacht, ja, man überlegt sich immer, ist es nicht gescheit, wenn man mit irgendjemand Krach hat, dass man mit demjenigen spricht. Okay, wenn das klappt, ist gut. Aber manchmal ist es tatsächlich so, dass wir nicht miteinander reden können. Und da, aus meiner eigenen Erfahrung muss ich das sagen, und aus der Erfahrung meiner Tochter auch ein bisschen, ich setze mich dann manchmal hin und versuche, einen Brief an denjenigen zu schreiben, mit dem ich einfach im Moment nicht ganz klarkomme. Und das ist etwas, wo man, ja, ihr könnt es euch ja vielleicht vorstellen, wenn man mit demjenigen in Konfrontation ist und dann mit demjenigen spricht, ja gut, da rutscht einmal dieses Wort oder jener Satz raus, wo einem nachher hintendrein leid tut. Wenn ich einen Brief schreibe, dann erstens mal lasse ich mir da dafür Zeit, dann überlege ich mir natürlich auch jedes Wort sehr gründlich, was ich schreibe. Ich kann trotzdem daneben liegen, bitte, so heißt das nicht. Aber immerhin, ich muss mir alles genau überlegen, was ich schreibe. Und dann lese ich ihn x-mal dann noch durch, verbessere dementsprechend was und erst dann schicke ich ihn ab. Also ich, wie gesagt, ich habe also die Erfahrung gemacht, dass ich mit Zwist oder mit Krach irgendwo, ja, manchmal Krach ist vielleicht sogar zu viel gesagt, aber mit einfach Schwierigkeiten mit jemand anders da besser klarkommen. Deshalb überlegt man einfach bei einem Brief eher, was man schreibt. Gut, also der Paulus hat diesen Brief auch geschrieben, hat ihn dann dem Titus gegeben und der Titus hat das dann der Gemeinde in Korinth gebracht. Und nachdem der Paulus längere Zeit vom Titus dann nichts mehr gehört hat, hat er sich große Sorgen gemacht und ist dann also dem Titus entgegengereist. Und da ist er in Kleinasien also ganz, ganz schlimm, ja, fast unter die Räder gekommen, wie man das so schön sagt. Denn es ging ihm ganz schlecht. Er schreibt nicht, was passiert ist, aber dass es also ganz, ganz schlimm war und er in großer Todesnot war. Und in Makedonien hat er dann Titus getroffen und dieser Titus, der hat ihm dann die Nachricht gebracht, aha, die Korinther, bei denen hat der Brief eingeschlagen. Also sie haben sich überlegt, was sie dem Paulus angetan haben und auf jeden Fall hat der Titus wesentlich positivere Nachrichten überbracht. Und nun schreibt Paulus ja nicht nur an die Korinther, sondern er schreibt ja auch an die Heiligen Achaia. Achaia, das war eine ganze Provinz, schon lange vor Paulus Zeiten, schon vor Jesu Geburt, circa 100, 130 vorher, war das bereits eine Provinz vom Römischen Reich und Korinth war die Hauptstadt. Und deshalb schreibt er, das ist auch zu vermuten, dass eben nicht nur direkt in Korinth Christen gab, sondern eben in den kleinen Dörfern und Gemeinden auch außenrum. Und jetzt werde ich den Text aus dem erstes Kapitel lesen. Paulus, den Gott zum Apostel Jesu Christi berufen hat, und der Bruder Timotheus schreiben diesen Brief an die Gemeinde Gottes in Korinth und an alle Christen in der Provinz Achaia. Wir bitten Gott, unseren Vater und Jesus Christus, unseren Herrn, euch Gnade und Frieden zu geben. Lob sei Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater, dessen Güte unerschöpflich ist und der uns nie verzweifeln lässt. Auch wenn ich viel durchstehen muss, gibt er mir immer wieder Mut. Darum kann ich auch anderen Mut machen, die auf irgendeine Weise leiden müssen. Ich gebe ihnen die Hilfe weiter, die ich selbst von Gott erhalten habe. Ich teile die Leiden Christi in reichem Maß, aber ebenso reich ist die Hilfe, die mir durch ihn geschenkt wird. Wenn ich leide, so geschieht es, damit ihr Mut bekommt und gerettet werdet. Und wenn ich ermutigt werde, so geschieht es, damit ihr Mut bekommt, die gleichen Leiden wie ich, geduldig zu ertragen. Ich bin ganz zuversichtlich, wenn ich an euch denke, denn ich weiß, wie ihr mein Leiden teilt, so habt ihr auch Teil an der Zuversicht, die mir geschenkt wird. Ihr sollt wissen, Brüder, dass ich in der Provinz Asien in einer ausweglosen Lage war. Die Belastung war so groß, dass sie über meine Kraft ging. Ich hatte keine Hoffnung mehr, mit dem Leben davonzukommen. Ich fühlte mich wie einer, der sein Todesurteil empfangen hat. Das geschah aber, damit ich nicht auf mich selbst vertraue, sondern mich allein auf Gott verlasse, der die Toten lebendig macht. Und tatsächlich hat er mich vor dem Tod gerettet. Er wird es auch in Zukunft tun. Ich vertraue ihm, dass er mich wieder retten wird. Eure Gebete für mich tragen mit dazu bei. Aus vielen Herzen wird dann der Dank für das, was Gott an mir getan hat, zu Gott aufsteigen. Dieser Brief ist also ein Brief von Paulus, in dem er gleich zu Anfang ganz klar sagt, Paulus, den Gott zum Apostel Jesu Christi berufen hat. Also, da beansprucht er jetzt also von vornherein, der Apostel Jesu zu sein. Ganz klar, im Gegensatz zu dem, was sie eben vorher ihm abgesprochen haben. Und er ist nicht alleine, sondern der Timotheus ist bei ihm, über den haben wir ja schon viel auch gehört und auch, kommt auch immer wieder mal vor. Also sie beide sind diejenigen, welche jetzt diesen Brief miteinander verfassen. Und dann kommt der Gruß, wir bitten Gott, unseren Vater und Jesus Christus, unseren Herrn, euch Gnade und Frieden zu geben. Das ist der Segensspruch, die Gabe von Gott, der nicht nur unser Vater ist, sondern eben auch der Vater von Jesus Christus und der Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. Paulus spricht also hier von seinen eigenen Erfahrungen und er will dann an die anderen weitergeben. Nämlich das, was er erlebt hat, was er an Schwierigkeiten erlebt hat und dass er immer wieder spüren durfte, ja, Gott hat mich durch, Jesus hat mich durchgetragen und mir immer wieder neu die Kraft gegeben. Im Vers 5 schreibt er dann, ich teile die Leiden Christi in reichem Maß, aber ebenso reich ist die Hilfe, die mir durch ihn geschenkt wird. Das heißt also, Gemeinschaft mit Jesus heißt für ihn, mit Jesus im Leiden verbunden sein. Also nicht nur die Herrlichkeit Jesu zu sehen, das, was die anderen beanstandet haben, sondern er sieht ganz klar, dass er auch mit Jesus im Leiden verbunden ist und dadurch, denn durch den gegenwärtigen Herrn wird er getröstet. Und er bezieht sich dann auch gleich weiter auf die Gemeinde. Wenn ich ermutigt werde, so geschieht es, damit ihr Mut bekommt. Also wenn Jesus ihn ermutigt, dann ist es ganz klar, dass es nicht nur ihn betrifft, sondern dass es auch die Gemeinde betrifft. Ich bin ganz zuversichtlich, wenn ich an euch denke, denn ich weiß, wie ihr mein Leiden teilt, so habt ihr auch Teil an der Zuversicht, die mir geschenkt wird. Denn es gab ja natürlich schon auch Schwierigkeiten in Korinth insgesamt, nicht nur untereinander, sondern eben auch nach außen hin. Und deshalb ruft Paulus seine Gemeinde auf, auch in dieser Zuversicht zu leben. Und dann schreibt er von seiner Lage, in der er war, dass er das ist die Übersetzung jetzt von der Guten Nachricht, ihr sollt wissen, Brüder, dass ich in der Provinz Asien in einer ausweglosen Lage war. Die Belastung war so groß, dass sie über meine Kraft ging. Und das will schon was heißen. Ich denke, dass Paulus schon, ja, also bestimmt Powermann irgendwo auch war. Aber ich hatte keine Hoffnung mehr, mit dem Leben davon zu kommen. Er schreibt nicht, um was es ging. Wir erfahren das überhaupt nicht in der Bibel, auch später auch nicht, aber nicht in der Apostelgeschichte. Aber auf jeden Fall muss es sehr, sehr schlimm gewesen sein. Ich fühlte mich wie einer, der sein Todesurteil empfangen hat. Aber das geschah, damit ich nicht auf mich selbst vertraue. Ja, Jesus hat ihm gezeigt, dass es nicht um seine Kraft allein geht. Das haben wir ja auch in seinem Vers, den er aufgeschrieben hat, wo Jesus zu ihm sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das kam da eben ganz stark auch zum Ausdruck. Und Jesus ist ihm beigestanden. und er hat ihn aus dem Tod errettet. Und dann schreibt er weiter, und er wird es auch in Zukunft tun, so lange, bis er sein Werk sozusagen vollendet hat, weiter die Verkündigung ja gemacht hat in den Gemeinden, wo er überall rumgereist ist. Und dann lobt er auch die Gemeinde noch dafür, eure Gebete für mich tragen mit dazu bei, dass er immer wieder auch bewahrt wird. Wie wichtig das für die Fürbitte ist für alle Menschen und für alle, die auch im Namen Gottes unterwegs sind. Aus vielen Herzen wird dann der Dank für das, was Gott an mir getan hat, zu Gott aufsteigen. Er sagt also den Dank zu Gott. Soweit jetzt von mir. Ich habe das also jetzt im relativ kurz zusammengefasst. Man hätte natürlich dann noch vieles sagen können, aber ich darf jetzt an Jürgen weitergeben, der jetzt also mit dem 2. Korinther 1, 12 bis 2, 4 weitermacht.
Ja, vielen Dank für die Hinführung. Das ist notwendig, gell, wenn man einige Sonntage über 2. Korinther spricht. Man fängt mittendrin an, dann ist es ein bisschen hölzern. Dann, gell. Dann fragt man sich, was ist denn da der Hintergrund? Ja, Paulus hatte ja seine Gegner, nicht die ganze Gemeinde, aber doch als solche, die vielleicht dadurch oder damit begabt sind, den Mund immer weit aufzumachen, auch theologische Fehlleistungen an den Tag zu legen. Was der Paulus jetzt hier macht, gleich jetzt im Anschluss und auch noch weiter in seinem Brief, er schreibt jetzt gerade in dem heutigen Abschnitt keine Anklagen an die Korinther, sondern er sendet, wie man so schön sagt, Ich-Botschaften. Er erklärt, was ihm durch der Kopf geht, was sein Herz angesichts dieser Lage beschwert. Er kommt nicht mit donnernden Worten und als ob er sie gerade angespitzt den Boden einhauen wollte oder an der Pranger stellen oder der Richter spielen, sondern er erklärt ihnen, was ihn da so umtreibt. Schon allein das kann man von Paulus lernen. Und wie du sagst, gell, wenn es gerade noch ganz frisch ist und es ist einer vielleicht ein bisschen cholerisch veranlagt und man diskutiert dann gleich, da sind schnell Worte gesprochen, die vielleicht ein weiteres Gespräch, ein weiterer Dialog kaputt machen. Gell. Und da war der Paulus weise. Ich lese jetzt mal die Verse 12 bis 22 zunächst. Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes unser Leben in der Welt geführt haben, und das vor allem auch bei euch. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr hier lest und auch versteht. Ich hoffe aber, ihr werdet es noch völlig verstehen, wie ihr uns zum Teil auch schon verstanden habt, nämlich, dass wir euer Ruhm sind, wie auch ihr unser Ruhm seid am Tage unseres Herrn Jesus. Und in solchem Vertrauen wollte ich zunächst zu euch kommen, damit ihr abermals eine Wohltat empfinget. Von euch aus wollte ich nach Mazedonien reisen, aus Mazedonien wieder zu euch kommen und mich von euch geleiten lassen bis nach Judäa. Bin ich etwa leichtfertig gewesen, als ich dies wollte? Oder ist mein Vorhaben fleischlich, sodass das Ja, Ja bei mir auch ein Nein, Nein ist? Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zu Lobe. Gott ist's aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Also er holt weit aus, legt ihnen das dar, um was es ihm wirklich geht. Er reagiert nicht wie eine beleidigte Leberwurst. Ja? Er kommt nicht mit Anschuldigungen. Er haut nicht zurück in seinen Worten. Er erklärt sich. Ob die das jetzt dann ihm abnehmen oder nicht, das ist nicht seine Verantwortung. Gell? Ob die aufgrund dessen, ob denen jetzt ein Licht aufgeht und sie sagt, oh Mann, da haben wir daneben gegriffen. Komm, wir schreiben gleich zurück, dass wir um Vergebung bitten oder so. Das steht nicht in seiner Macht. Aber er macht's richtig. Er erklärt sich und betont, er macht es aus lauterer Motivation, ohne Hintergedanken, nicht einfach rhetorisch getrickst, nicht psychologisch manipuliert, sondern er sagt einfach, wie es in seinem Herzen aussieht und was ihm wichtig ist. Und dann müssen die natürlich überlegen, was fangen wir damit an? Glauben wir ihm das? Wenn wir ihm das abnehmen, was hat das für Konsequenzen für uns, für die weitere Beziehung zum Apostel? Wir tun einen Blick in das Herz eines leidenden Apostels. So wie die Propheten unendlich zum Teil gelitten haben als Verkündiger der Botschaft. Apostel sein hat natürlich mit Verkündigung zu tun, aber es hat mit Leiden auch viel zu tun. Und ich will sagen, auch in der heutigen Zeit, durch die Kirchengeschichte, bis der Herr wiederkommt, ja, haben Gemeindeleiter, haben Älteste, haben Verantwortliche in unseren Gemeinden und Gemeinschaften, aber nicht bloß die, einiges an Leiden zu tragen. Manches Mal sind es auch Angriffe, wie ähnlich beim Paulus, aber es ist ein Leiden, ein Fiebern, ein innerlich Betroffensein und Ringen darum, dass doch ja die Gemeinde zum Beispiel nicht theologisch auf die Seite kippt und Irrlehre verbreitet wird. Es ist ein Ringen im Gebet, aber auch in Gesprächen um einzelne Leute und ihren Kurs durch ihr Leben. Gemeindeleitung ist nicht bloß eine organisatorische Aufgabe, die manche sogar wahrnehmen, weil kein anderer da ist. So billig ist es nicht, wenn es richtig gehandhabt wird. Es hat viel mit Leiden zu tun. Ein paar Termine machen, das ist keine Kunst, wenn ich es mal so sagen darf, aus über 40-jähriger Erfahrung. Das ist ein geringes. Ja. Manche Schulungen am Beraumen und lauter so Sachen, das ist schon fast erholsam. Im Vergleich zu dem, wie man mit hineingenommen ist in das Erleben derer, denen man auch eben seelsorgerlich dient oder zu denen man sich, also wo man Verantwortung trägt. Paulus hat seine Gegner, zum Teil wurde er persönlich angegriffen, aber zum Teil, und das ist das Gewichtige, wurde eben das Apostolat angegriffen und damit die Verkündigung des Apostels und des Timotheus und des Silvanus. Und da hört der Spaß auf. Wenn er persönlich angegriffen wird, dein Nase gefällt mir nicht oder solche Sachen. Ja. Das konnte der Paulus tragen. Was soll's? Gell? Er kann mal gelobt werden, er kann auch mit Kritik umgehen. Aber wenn es um das Evangelium geht, das er verkündigt hat, ja, wenn da ganz andere Gleise gelegt werden, du hast erwähnt, gell, wo die Akzente verschoben werden, da muss der Paulus reagieren. Da kann er nicht sagen, jeder nach seiner Fassung oder jeder sei seiner Meinung gewiss. Wenn es um das Evangelium geht, um das, was rettet, was Gemeinde definiert und ausmacht, da wird der Paulus scharf wie Cayennepfeffer. Wenn er persönlich angegriffen wird, okay, das kann man vielleicht noch eher ablegen. Und jetzt stichwortartig ist ein massiver Text hier. Ein paar Dinge bloß ganz kurz. Er erwähnt den Gewissensfrieden, dass in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern durch die Gnade Gottes, da sein Leben geführt hat. Das heißt also, bei den Korinthern war, aber auch an anderen Orten war das so, er hatte eine saubere, eine unvermischte Motivation. Da klang nicht noch mit, Herr, ich will Geld verdienen oder ich will Ehrenbürger von Korinth werden oder das große Verdienstkreuz der Seefahrer im Hafen von Korinth bekommen. Er hatte eine unvermischte Motivation. Ihm ging es schlicht und einfach um die Verkündigung und um den Gemeindebau. Das beteuert er der Gemeinde. Wie gesagt, ob jeder das ihm abnimmt, das ist nicht seine Verantwortung. Er hat nicht nach weltlichen Maßstäben dort gearbeitet. Er ist nicht dem Diktat von Leistung und Konkurrenz oder Wirtschaftlichkeit anheimgefallen. Er wollte nicht mit Religion Geschäfte machen. Er wollte nicht eine Fangruppe heranziehen, die überall mit ihm mitlaufen und ihn feiern, wie so ein Schlagerstar. Er wollte einfach das Evangelium verkündigen. Ob es nun publikumswirksam war, ob es vielleicht in plumper Weise gesellschaftsrelevant war, das ist eine ganz andere Frage und eine Herausforderung, auch an die Verkündiger heutiger Tage. Ja. Es gibt ja den schönen Ausdruck, dass man auch in die Gefahr kommen kann, zu reden, wonach ihnen die Ohren jücken. Gell? Man sagt heute dazu gesellschaftsrelevant oder politisch korrekt oder sowas Ähnliches. Er schreibt über das rechte Rühmen. Ihr seid unser Ruhm und ich bin euer Ruhm am Tag des Herrn. Das heißt im Klartext, um was es wirklich geht, womit ihr vor Christus bestehen könnt. Das, was euch als Gemeinde, uns als Gemeinde definiert, das ist das, dass wir durch Gottes Gnade zusammengefügt worden sind als Gemeinde. Ja, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, dass Gemeinde entstanden ist. Durch den Apostel auf gleicher Ebene wie die Gemeinde. Dass Frucht nach unserer üblichen Wortwahl, dass Frucht für die Ewigkeit entstanden ist. Wie der Paulus jetzt geredet hat, wie lange er geredet hat, wie viele Briefe er geschrieben hat, was er alles erlebt hat, das ist alles am Schluss nicht bedeutend. Sondern das, was geistlich gewirkt worden ist, durch den Geist Gottes selber. Und man muss immer sagen, so ist es heute noch. Gell? Wie groß ein Kirchengebäude ist, und wir jetzt ein Münster von Dornstädter hätten mit 2.500 Sitzplätzen, das ist schön oder auch nicht schön, gell? Ist wichtig oder auch nicht wichtig. Am Schluss vor dem Herrn zählt das, was er in uns und durch uns und mit uns zusammen tun konnte. Dann spricht er davon, wie er eben flexibel war in der Wahl, in der Planung seiner Reisestrecke. Dass es nicht willkürlich war, dass er zu dem Zeitpunkt, wo er es eigentlich vorhatte, nicht nach Korinth gekommen ist, sondern dass es letztlich Leitung des Herrn war. Er wollte ja auch mal durch den Süden von der Türkei reisen und der Geist hat es ihm gewährt und dann ging er die nördliche Route, ungefähr bei Ankara dort vorbei. Oder stand am Ufer in der Türkei beim heutigen Izmir und dann, ja, komm herüber und hilf uns. Das war kein SMS, das war Eingebung, das war Führung durch Gott selber. Er war flexibel. Er hat geplant, er hat so in etwa festgelegt, hat seinen Verstand benutzt, das soll er mal ja. Aber er war flexibel genug, seine Pläne anzupassen, wenn Gott ihn anstatt nach rechts, nach links geführt hat. Er betont seine Wahrhaftigkeit. Er war doch nicht leichtfertig, als er so geplant hat. Er hat nicht getrickst, sondern er hat ein inneres geistliches Anliegen. Er hat nicht rumtaktiert. Er hat nicht strategisch die Korinther zuerst, wie man so sich den Mund wässrig gemacht und nachher gesagt, ich komme doch nicht. Das war nicht irgendwie in fleischlicher Weise, ich räche mich jetzt, gell. Auch da, sein Ja ist Ja und sein Nein bedeutet auch Nein. Das heißt, die Korinther müssen sich auch gar nicht erst bemühen, bei seinen Zeilen zwischen die Zeile zu lesen. Nimm es einfach so, wie ich es euch hier geschrieben habe. Gott ist es aber, der uns festmacht, samt euch in Christus, uns der Geist Gottes gegeben hat, der uns versiegelt hat mit dem Geist. Das, was Gemeinde definiert und prägt und ausmacht, ist das, was Gott getan hat in der Gemeinde. Gemeinde ist kein Club, keine Partei und keine Firma. Es ist die Versammlung der Wiedergeborenen. Und das macht er durchaus auch die Korinther Mut. Seht euch als solche Berufene, nicht als ein religiöser Verein. Mit allen möglichen Interessenkonflikten. Sondern Christus ist der Herr. Ich lese jetzt, oder ich füge das gleich hier so ein. Ein weiteres, was hier auffällt, in 23. Ich rufe aber Gott zum Zeugnis an in meiner Seele, dass ich euch schonen wollte und darum nicht wieder nach Korinth gekommen bin. Ja. Er hat nicht das Wetter vorgeschoben. Oh, nächste Woche, da hagelt's. Da gang ich nicht raus. Oder ich habe Rücken. Oder irgendwas vorgeschoben. Terminschwierigkeiten. Sondern ihm ist es deutlich geworden, wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt nach Korinth zurückgehe, dann muss ich was sagen. Ich komme nicht als der liebe Onkel, der brav da sitzt und alles duldet. Wenn ich jetzt zurückgehe, dann muss ich den Mund aufmachen. Und das würde der Gemeinde zu dem Zeitpunkt nicht helfen. Ich wollte euch schonen. Ja. Er ist nicht der, der holter die Polter immer scharfe Worte rumschleudert. Er ist ein Seelsorger, der weiß, dass manchmal man zu oft immer wieder das Gleiche anschneidet, dass man da auch seinen Gesprächspartner dahin bringen kann, dass der die Rollade vollends runterlässt. Es braucht viel Weisheit, bei uns heutzutage auch. Gell, wo wir was zu kritisieren haben, nicht bloß inhaltlich zu wissen, was zu tun ist, sondern der rechte Zeitpunkt zu wählen. Ja. Da muss man drum beten. Gell, da kann man nicht bloß gucken, oh, am Mittwoch habe ich Zeit. Das ist zu billig. Denn wir müssen einkalkulieren, dass Veränderungen Zeit brauchen. Die Korinther brauchten Zeit, seine Mahnungen, das, was sie von ihm schon erhalten hatten, seine Mahnungen auch umzusetzen. Sie brauchten Zeit, das, was er ihnen geschrieben hat, sich zu Herzen zu nehmen. Wenn er sie zu sehr drängt, ja, dann sind sie vielleicht aus Höflichkeit so, dass sie sagen, dann machen wir es halt. Und es führt zu Heuchlerei. Gell, dann ist oberflächlich vielleicht dem Apostel Folge geleistet, wenn man auch keinen Ärger möchte. Aber es braucht Zeit, bis es zum eigenen Denken, zum eigenen ins eigene Herz geht. Ist ja bei uns auch so. Wenn wir am Sonntag irgendwo was hören, was wirklich unsere Lage betrifft, ja, Wie lange brauchen wir, bis das bei uns Wurzeln schlägt? Ja. Also wenn ich von mir ausgehe, es war, außer vielleicht in einem Fall, bei mir noch nie so, dass ich am Sonntag was gehört habe und ab am Montag war das Ding perfekt. Ja. Es braucht Zeit, bis es zur eigenen Überzeugung wird. Dass man dann aus Überzeugung der Mahnung Folge leistet. Sonst ist es oberflächlicher Gehorsam. Oder weil man halt nicht auffallen will. Oder weil man die Atmosphäre, die Stimmung nicht stören möchte in der Gemeinde. Und das weiß der Paulus als weiser Mann. Es braucht Zeit. Manches muss einfach wachsen. Die Chinesen haben ja 100.000 Sprichwörter. Aber eins davon auf Deutsch heißt, und es erinnert dann an eine Geschichte, an den Reisschösslingen ziehen. Da war ein Bauer, schlau wie er war, der hat Reis gepflanzt. Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, immer so Pflänzle, gell, so in Reihe und Glied. Und er war ungeduldig und hat gedacht, warum wächst denn das Zeugs nicht? Gell? In 2 Monaten will ich doch ernten. Heidenei. Und dann ging er raus, wo es keiner gesehen hat, und hat die Schössling ein bisschen hochgezogen. Gell, ich weiß nicht, wie viel. Und hat gedacht, da muss man nachhelfen. Und das war natürlich dumm. Manche Sachen brauchen einfach Zeit zu wachsen. Wenn ich als Seelsorger irgendjemand was sagen muss, gell, eine Mahnung oder so, gell, oder eine Kursänderung, deutlich vorschlagen muss, da kann ich nicht unbedingt am nächsten Abend schon wieder kommen, in Ungeduld an die Reisschüsseling ziehen, auf einmal ist das Ding aus und führt zu keinem Erfolg. Ich muss aber auch nicht ewig warten, gell? In 10 Jahren komme ich wieder. Gell? Es geht um Weisheit vom Herrn im Umgang untereinander. Es geht um, um Wegführung, um Weisheit vom Herrn. Der Glaube, Gemeinde, das Wachstum ist ein Prozess. Wir sind die, die pflanzen, die gießen, die ein bisschen Dünger nachschmeißen, aber das Wachstum und die voranschreitende Überzeugung, dass es auch wichtig ist, das schenkt der Herr. Das hat kein Seelsorger in der Hand. Das haben wir nicht in der Hand. Ja. Ich kenne mal einen, der war Gemeindeleiter. Das war ein cooler Typ, ein Ingenieur. Aber wie es oft, also bei den Ingenieuren, die ich kenne, eines seiner Motto, oder Mutti, was ist Mehrzahl Mutti, war, geht nicht, gibt's nicht. Und wenn ich mit 10 Ingenieuren, der war hochrangiger Ingenieur, wenn ich mit 10 Ingenieuren die Lösung nicht finde für das dumme Ding, dann nehme ich nochmal 10 Ingenieure dazu. Geht nicht, gibt's nicht. Lösung ausgedacht, befohlen, er war in der Stellung, dass er befehlen konnte, mache das oder mache jenes. Und er war Gemeindeleiter und kam auf die Idee, ist ja nicht verwerflich, Seelsorgekurs zu belegen. Das war gut. Aber leider, das ist beklagenswert, hat seine Ingenieursüberzeugung, geht nicht, gibt nicht, gibt's nicht. Nachher hat der ganze Kurs nicht fruchtbar werden lassen. Wenn dem Bruder oder Schwester sagt, ich habe es schon 2-mal gesagt, warum machst du nicht? Okay. Da verliert man das Gegenüber. Da entwickelt sich kein gewinnbringendes oder gewinnbringendes Gespräch mehr. Der Mensch ist keine Maschine, kein Werkstück, wo du bloß entsprechend Zeit und Argumente reinsetzen musst und dann funktioniert es. Es gibt bei den Menschen auch Rückschläge. Es gibt Durststrecken. Wer kennt es nicht? mit Material, da kannst du wissenschaftlich und technisch mit umgehen. Und nicht immer, aber in vielen Fällen findet man da eine Lösung, wenn man entsprechend kluge Köpfe zusammensteckt, die Forschungsabteilung beauftragt. Aber in der Gemeinde, wir brauchen nicht in dem Sinne, immer nichts gegen Ingenieure, aber wir brauchen von dem Beispiel herkommend keine Gemeindeingenieure, die die richtigen Sätze sagen und dann rumdöbert, weil es nicht klappt. Feinfühligkeit ist das Stichwort beim Paulus. Feinfühlig. Paulus sieht sich nicht als Herr über ihren Glauben. Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Denn ihr steht im Glauben. Ihr seid ja Gottes Kinder. Wenigstens die meisten. Er sieht sich nicht als Herr über ihren Glauben. Er gebraucht nie seine apostolische Autorität, um Ansehen oder Macht zu gewinnen oder egoistische Ziele voranzutreiben oder die Leute zu richten. Er sieht sich nie als Richter der Gläubigen, sondern als einer, der ihnen helfen möchte. Das Gericht, das gilt auch für den Paulus, das ist im anderen übertragen. Das macht der Herr dann schon selber. Auch kirchliche, hierarchische Strukturen sind nicht der Herr über unseren Glauben. Auch unsere Verbände oder wer es sein mag. Der Paulus hatte das Bewusstsein, Gemeinde ist Gottes Gemeinde. Und wir sagen auch oft meine Gemeinde oder meine Gemeinschaft, schon aber ein Genitiv der Identifikation. Gell, die liegt mir am Herzen, da gang ich nach, da bin ich zu Hause. Aber es ist nie ein besitzanzeigendes Wort. Meine Gemeinde. Gell? Nach dem Motto, ich bin der Häuptling und die anderen haben mir zu folgen. Der Herr der Gemeinde, das ist nur einer. Der Paulus sieht sich als, in der Luther-Übersetzung heißt es, als Gehilfe zu eurer Freude, als Mitarbeitender, damit ihr Freude habt. Ein Mitwirkender daran, an dem Projekt, dass ihr geistliche Freude erfahrt. Zum Beispiel, dass der oder jener Bruder, die oder jene Schwester die geistliche Freude der Vergebung erfährt. Und vielleicht nach dem Gespräch jubelt, der Herr hat mir vergeben und sich freut. Gell? Und es vielleicht, sobald er heimkommt, die ganze Verwandtschaft erzählt. Da will der Paulus helfen, dass Leute umkehren, dass sie eine neue Denkrichtung bekommen. Also da geht es nicht um Spaß, gell? Da geht es um geistliche Freude. Oder dass jemand das Wirken des Heiligen Geistes in seinem Leben erfährt. Dass jemand auf einmal merkt, oh, das war nicht Zufall, dass das so und so gegangen ist. Da hat mich Gott bewahrt. Halleluja, danke Herr. Und er freut sich. Oder dass Gott im Regiment sitzt, bevor es irgendwo zu einem kritischen Termin geht, wo jemand die Treue Gottes erkennt. Hat heute einer, habe ich getroffen, Zeugnis gegeben, der ist letzte Woche 95 Jahre alt wurde. Und hat 10 Minuten nach der Stunde noch Zeugnis gegeben. Der Walter Braun in Weiler, gell? Und hat ein bisschen erzählt, das meiste kannte ich, aber hat es erzählt, was er durchgemacht hat im Krieg und so weiter und so fort. Zur Ehre des Herrn, das ist Freude. Gell? Da hat einer erlebt, wie der Herr ihn bewahrt hat. Paulus sieht sich als Mitarbeiter an der Freude der Geschwister dort in Korinth. Er ist Seelsorger. Wenn man Seelsorge übersetzen möchte in eine andere Sprache, wird es schwierig. Schon auch im Englischen, auch im Chinesischen und andere gute Sprachen, zum Beispiel Schwäbisch. Wie übersetzen wir das? ist eine deutsche Erfindung, hat man den Eindruck. Gell, Counseling, also beraten und so andere oder ermahnen, ermutigen. Gell, auch die Bibel kennt das Wort Seelsorge eigentlich nicht. Gell, das Parakaleo, das ist ermahnen, ermutigen, so wie man bei einer Modelleisenbahn die Lok wieder aufs Gleis setzt, wenn sie runtergekopft ist. Aber das Wort Seelsorge kommt nicht vor im Neuen Testament. Aber der Ausdruck, der dem nach meiner Überzeugung zumindest am allernächsten kommt, ist das, was der Paulus hier schreibt. Mitarbeiter sein, dass der andere, der Christ, der Bruder, die Schwester, geistliche Freude erleben kann, sich im Herrn freut. Gehilfen zur Freude, zur geistlichen Erkenntnis, zur Erfahrung des Herrn. Und da merken wir, dass Seelsorge, ja, wenn man es mal von dem Amtsbegriff des Seelsorgers in unsere Zeit mal absieht, nicht eine Sache ist, die einige Leute tun oder lernen, sondern Seelsorge, Gehilfe zur Freude sein, das betrifft jedes Einzelne von uns. Das kennzeichnet den Umgang der Christen untereinander. So sollte es sein. Ja. Auch immer, wenn wir jemand was sagen müssen, einfach weil wir uns Sorgen machen um jemand, dann wollen wir, dass es eine Hilfe ist, geistliche Freude zu erleben. Und es gibt natürlich tausend Situationen, aber dass das das Ziel ist. Nicht Herr sein über den Glauben anderer. Jeder von uns kennt Leute, die ganz genau wissen, was die anderen machen sollten. Gell? Manchmal haben sie auch recht, gell? Aber es gibt notorische Besserwisser, gell? Die auch eine ganze Gemeinde, Blogger kennen. Gell? Da können wir manche Beispiele bringen. Das ist halt so. Aber diese Grundeinstellung, ich will nicht der Herr Oberlehrer sein, ich will nicht der sein, der mit der Trillerpfeife rumrennt, gell, und alle zusammenstaucht, die nicht genau das machen, was ich will. Das ist nicht christlich, gell. Das ist egoistisch, das ist Machtverlangen. Aber dass der andere spürt, ich habe dich lieb, ich will, dass du auch geistliche Freude erfährst. Dass die Trauer, in der du gerade drin steckst, dass du die unter die Füße kriegst. Nicht, weil ich sage, nach jeder Nacht kommt ein Morgen oder nach dem Winter kommt wieder ein Blämli raus oder so ähnliche Sätze, sondern geistlich wieder zum Frieden kommst. Oder frisch verwitwet, gell? Ja, wie kann man da trösten? Dass der andere spürt, oder die andere, ich möchte dir da wirklich helfen, auch vom Wort Gottes her. Oder wenn ein moralischer Fehltritt da war, jetzt komme nicht ich als der Überapostel daher, so wie es in Korinther auch wieder Paulus manche beschimpft, gell? Sondern ich komme daher als ein Bruder, als eine Schwester, die das Gleiche auch kennt, vielleicht sogar schon ins Gleiche neidhaft sind. Ich will dir helfen. Komm, wir beten miteinander. Oder erzähl mir es mal. Was kann ich tun für dich? Also Sensibilität, zur rechten Zeit der nächste Schritt gehen im, so möchte ich mal sagen, seelsorgerlichen Miteinander. Und immer mit dem lauteren Ziel, ich will Gehilfe zu eurer Freude sein, zu deiner Freude sein. Ich will nicht der theologische Ingenieur sein. Ich will, wie gesagt, nicht falsch verstehen, nichts gegen Ingenieure sagen. Wenn man solche Leute nicht hätte, hätte man nicht Hälfte erfunden von dem, was wir erfunden haben. Das ist klar. Aber in der Gemeinde funktioniert so eine kühle, berechnende Art. Geht nicht, gibt's nicht. Die macht der Gemeinde kaputt. Leute kommen dann noch zwei, dreimal aus Höflichkeit oder weil sie mit dem Karle verwandt sind und auf einmal sind sie weg. Gell? Auf einmal sind sie weg. So, vielleicht einmal so weit zu diesem mega langen Text. Wenn ihr das mitnehmen könnt, Seelsorge heißt Gehilfe zu eurer geistlichen Freude zu sein. So wie es Paulus in Philipper 4 auch ausdrückt. Gell? Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und im nächsten Vers heißt, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Das ist Seelsorge, das ist das Ziel der Seelsorge und sollte unseren Charakter als Geschwister prägen.